So, Geschwister, heute ist das Thema in der Seelsorge Gottes Teil 2. Letztes Mal hatten wir Teil 1, wir hatten einige Situationen besprochen und ich hoffe und glaube, dass wir uns doch schon wiedergefunden hatten in einigen Dingen, wenn auch nicht in allen. Immer wieder möchte ich das am Anfang betonen, dass Gott derjenige ist, der diese Dinge nur machen kann. Wer kann Schuld vergeben außer er? Und Gott wartet darauf. Es ist nicht so, dass Gott kein Interesse hat daran. Nein, er hat Interesse daran, den ganzen Schmutz, den du in dein Leben hast, zu reinigen. Er ekelt sich nicht vor dein Leben. Er hat am Kreuz, als Jesus am Kreuz war, hat er dort den ganzen Dreck deines Lebens auf sich genommen. Kein Mensch muss zugrunde gehen wegen seiner Sünde. Dafür ist bezahlt. Keiner kann Herzen verbinden wie er. Keiner kann Trost spenden wie er. Keiner kann einen die Angst so nehmen wie er. Und er ist der Sturmstiller, unser geliebter Herr. Keiner kann so Frieden bringen in das Leben eines Menschen. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst am Tag deiner Bekehrung. Bei mir war es so, da strömte der Friede in meinem Herzen. Und ich konnte das erste Mal mich nachts hinlegen und konnte tief schlafen, weil der Frieden Gottes mein ganzes Herz erfüllt hat. Und keiner kann so wunderbar Tränen trocknen wie unser Herr. Er nimmt sich sogar Zeit für alle die ankommen eines Tages in der Ewigkeit, wird er die letzte Träne abwischen. Das ist etwas Großartiges, dass wir einen Gott haben, der sich interessiert für uns. Er interessiert sich für deine Seele. Er interessiert sich für jedes Detail in deinem Leben. Du bist Gott nicht gleichgültig. Du bist nicht eine Nummer für ihn. Und er versteht dich. Er versteht dich auch dann, wenn du verzweifelt bist, wenn du vielleicht den Glauben ein wenig an ihn verloren hast, wenn du enttäuscht worden bist, wenn dein Herz Wunden hat. Gott ist es, der dich versteht. Er hat dich geschaffen. Er war in jeder Sekunde deines Lebens dabei. Er weiß alle Dinge, er weiß sogar noch mehr. Er kennt Dinge in deinem Herzen, in deiner Seele, die du selbst nicht kennst. Und er hat so ein großes Interesse, dass aus deinem Leben etwas wird. 24 Stunden täglich hat der Herr nur ein großes Interesse für dich. Er möchte, dass dein Leben gelingt. Er möchte, dass du dein Leben so gestaltest, dass du, wenn du den letzten Atemzug machst, dass du dann fröhlich nach Hause gehen kannst. Er möchte dir helfen, Dinge in deinem Leben so auf die richtigen Bahnen zu bringen, dass sich dein Leben eines Tages mal gelohnt hat. Er gönnt dir ein gutes Leben. Das ist unser Gott. Der erste Punkt. Wenn man menschlich gesehen der Dumme ist. Und Geschwister, diese Situation, wo jemand uns auslacht, ja, das haben wir doch sicherlich alle schon erlebt. Hier gibt es ein wunderbares Zitat von Bruder Modersen. Unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Und zum ersten Punkt gehen wir im Alten Testament ins Buch Daniel. Wenn es um die Ehre Gottes geht, dann wird Verzicht zum Gewinn. Aber zuerst sieht es so aus, als wenn das nicht zum Segen wird, was wir dort machen. So ging es damals diesen Leuten auch. Ich lese uns etwas vor aus Daniel Kapitel 1, Vers 5 und 6 und dann die Verse von Daniel Kapitel 1, die Verse 5 und dann 6 bis 16 und den Vers 20. Und das lese ich uns hier vor. Und der König bestimmte ihre tägliche Versorgung von der Tafelkost des Königs und von dem Wein, den er trank, und dass man sie 3 Jahre lang erziehen solle. Und nach deren Ablauf sollten sie in den Dienst des Königs treten. Und der Oberste der Hofbeamten gab ihnen andere Namen. Er nannte Daniel Belsaschar, Hanania Schadrach und Michael Meschach und Asaja Abednego. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, unrein zu machen. Und er erbat sich vom Obersten der Hofbeamten, dass er sich nicht unrein machen müsse. Und Gott gab Daniel Gnade und Erbarmen vor dem Obersten der Hofbeamten. Und der Oberste der Hofbeamten sagte zu Daniel: Ich fürchte meinen Herrn, den König, der eure Speise und euer Getränk bestimmt hat. Denn warum sollte er sehen, dass eure Gesichter schlechter aussehen als die der jungen Männer eures Alters, sodass ihr meinen Kopf beim König verwirkt? Da sagte Daniel dem Aufseher: den der Oberste der Hofbeamten über Daniel, Hanania, Michael und Asaja bestellt hatte, versuche es doch 10 Tage lang mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gibt. Und dann möge unser Aussehen und das Aussehen der jungen Männer, die die Tafelkost des Königs essen, von dir geprüft werden. Und dann verfahre mit deinen Dienern, je nachdem, was du sehen wirst. Und er hörte auf sie in dieser Sache und versuchte es 10 Tage mit ihnen. Und am Ende der 10 Tage zeigte sich ihr Aussehen schöner und wohlgenährter als das aller jungen Männer, die die Tafelkost des Königs aßen. Da nahm der Aufseher ihre Tafelkost und den Wein, den sie trinken sollten, weg und gab ihnen Gemüse. Also hier war eine Situation, wo man eigentlich denken könnte, Mensch, da ist so ein gutes Essen da, ja, und jetzt wollt ihr das nicht, ihr wollt nur Gemüse essen. Und manchmal ist es so in unserem Leben, ja, dass wir scheinbar so den Kürzeren ziehen. Das andere sieht lecker aus und so, ja. Obwohl, ich muss dazu sagen, es ist schon sehr gesund, auch viel Gemüse zu essen. Also die waren schon damals, was Ernährungsprogramm angeht, gut aufgestellt, ja. Aber manchmal ist es so, dass es auch bei uns so ist. Wir sehen das Leckere, das Interessante, das, was unser Auge anspricht, und dann sollen wir darauf verzichten? Nö. Ja? Und das wird oft so sein im Leben, wenn wir als Christen unterwegs sind. Äußerlich sieht das immer attraktiver aus, das, was der Teufel uns anbietet. Sieht immer attraktiver aus. Und dann vergleichen wir das mit Jesus und sagen, das ist aber ziemlich langweilig. Aber dieser scheinbar langweilige, das scheinbar nicht so interessante, das wird uns wirklich kräftigen. Ja? Und der zweite Punkt, wenn es um die Ehre Gottes geht, hilft er uns auch finanzieller Art. Im ersten Buch Mose, Kapitel 14, Vers 23 steht, dass ich nicht einmal einen Faden oder einen Schuhriemen von dem behalte, was dir gehört, sagt Abraham. Denn sonst könntest du sagen, ich bin es, der Abraham reich gemacht hat. Ihr kennt die Situation? Ja? Lot und die ganzen Leute wurden verschleppt und Abraham holt seinen Neffen wieder zurück und all das, was die weggenommen haben. Und dann wollte der König ihn dafür belohnen und Abraham sagt, ich will von dir nichts nehmen. Jetzt könnte man sagen, lieber Abraham, du bist aber ziemlich undankbar. Das war doch nett gemeint von diesem Kerl. Ja, mag sein. Aber Abraham war ein Mann, den es nicht darauf ankam, jetzt äußerlich jetzt erst an allererste Stelle das zu setzen. Er wollte dem Herrn nicht die Ehre wegnehmen. Abraham hatte so ein Vertrauen zu Gott, dass er sagte, ich will da nichts nehmen. Das war sicherlich auch interessant, was der ihm da angeboten hat. Und das ist oft so in unserem Leben, wo Gott uns manchmal auch prüft. Ja, ich sage es immer wieder, hier, wenn es um die Ehre Gottes geht, hilft er uns auch finanzieller Art. Ich war damals auch noch im Geschäftlichen unterwegs, so selbstständig, ja. Und da habe ich einen Mann kennengelernt, der war ein super Geschäftsmann und man konnte sehr viel Geld mit ihm verdienen. Aber er war völlig verlogen. Er log von morgens bis abends. Und ich habe eine Zeit lang mit ihm zusammen Geschäfte gemacht und finanziell ging es auch gut, ja. Und irgendwann hat der Herr mir gesagt, hallo, trenn dich von diesem Mann. Da habe ich gesagt, nee, mach ich nicht. Warum denn das? Läuft doch gut. Der hat gesagt, nein, trenn dich von ihm. Der zieht dich nur in die Lüge mit hinein. Und dann habe ich gemerkt, wie ich mich doch innerlich ein Stück weit an diesen Mann gebunden habe. Und dann lese ich eines Morgens in der stillen Zeit in den Psalmen, verflucht ist der, der sich an den Lügenrednern festhält. Da habe ich gesagt, alles klar, Herr. Das war die letzte Ermahnung, brauchst nicht mehr, ich habe es verstanden. Und dieser Mann ist interessant, mit dem ging es immer mehr bergab. Der kam nachher in ganz großen Nöten, da war dann sogar Dinge mit beteiligt, wo der Herr mich bewahrt hat, sonst wäre ich da ganz anders noch abgedriftet. So ist der Herr, ja. Und der Herr hat mir dann gezeigt, ich bin dein Versorger, ja. Und er hat mich durchgebracht und das wird er immer wieder tun, ja. Aber die Versuchung ist natürlich da. Und dann 1. Mose 15, 1. Einige Zeit danach erging das Wort des Herrn an Abraham und er empfing eine Offenbarung. Der Herr sagte zu ihm, hab keine Angst, Abraham, ich bin dein Schutz, du sollst reich belohnt werden. Das heißt, er hat hier eine Absage gemacht, er wollte nichts annehmen von den anderen Leuten, dass die nachher sagen, ja, wir waren in deinem Leben die großen Macher. Und ich sage dir eins, wenn du dich in dein Leben als Christ an Menschen bindest, hast du verloren. Von dem Tag an, wo du dich an Menschen bindest und wo du glaubst, mit diesemjenigen komme ich voran, wisst ihr, es gibt so viele Verbindungen, die sind nur deswegen, weil es um den Mammon geht, ja. Die mögen sich menschlich gar nicht. Aber weil es um den Mammon um Geld geht, ja, lässt man das einfach gerade stehen. Und ich sage euch, es wird euch das Genick brechen. Gott selbst hat gewusst, was Abraham brauchte, und er sagt, du sollst reich belohnt werden. Und Gott hat er Wort gehalten? Natürlich. Abraham war damals einer der reichsten Männer überhaupt, den es je gab. Also wenn Gott belohnt, dann richtig, ja. Und das kann Gott ohne weiteres tun. Das ist eine wichtige Lektion, die wir auch dort lernen, wenn wir in der Seelsorge Gottes sind. Manchmal sieht das denn aus, dass wir denken, ach, kennt der Herr wirklich meine Situation? Kennt er meine Rechnung? Der kennt sie, mach dir keine Sorgen. Aber versuche nicht zu tricksen. Gott kann dir nicht helfen, wenn du trickst. Merkt ihr das? Vielleicht sagst du, ich erlebe Gott nicht, weil du trickst. Wenn du dich ehrlich dem Herrn hingibst, zu 100%, ohne Wenn und Aber, dann wird er sich dir auch zu 100% offenbaren. Aber wenn du immer noch in deiner Trickkiste deine halbe Hand hast und immer noch denkst, wenn alles nicht geht, dann mache ich Trick 17, dann wirst du Gott nie erfahren. Zumindest nicht so erfahren, wie er gerne möchte, dass du ihn erfahren sollst. Lass alles los. Lass alles los und traue ganz dem Herrn. Und du wirst Wunder erleben. Und das Letzte zum ersten Punkt. Wenn es um die Ehre Gottes geht, müssen wir uns nicht der Welt anbiedern. In Esra Kapitel 8, die Verse 21 bis 23 steht, ich ließ nun dort am Fluss Ahava ein Fasten ausrufen, damit wir uns vor unserem Gott demütigen, um von ihm eine glückliche Reise für uns und unsere Familien und für alle unsere Habe zu erflehen. Ich hatte mich nämlich geschämt, den König um eine bewaffnete Mannschaft und um Reiter zu bitten, die uns unterwegs gegen Feinde hätten schützen können. Wir hatten vielmehr dem König erklärt, die Hand unseres Gottes waltet über allen, die ihn suchen, zu ihrem Heil, aber seine Macht und sein Zorn trifft alle, die ihn verlassen. So fasteten wir denn und flehten unseren Gott in dieser Sache um Hilfe an, und er ließ sich von uns erbitten. Sieh mal, wir haben ja auch eine Verantwortung gegenüber unseren Herrn, wenn wir sagen, wir sind Christen. Und auch Christen kommen in Not, sogar manchmal noch in schlimmere Not als Nicht-Christen. Aber sie haben einen, der ein Meister ist, jemanden aus Nöten rauszuholen. Und den hat die Welt nicht. Wir haben Jesus. Und das müssen die Menschen auch verstehen, ja? Wenn du rumprallst und sagst, der Herr ist ja in mein Leben da. Und das Schönste kommt noch, ich habe eine ganz andere Hoffnung. Und dann kommen Krisen in dein Leben. Und dann suchst du vielleicht Hilfe im Alkohol. Oder du suchst Hilfe in der Ablenkung. Und die Leute beobachten dich und sagen, na, ich denke, dein Herr kann dir helfen. Du hast die gleiche Trickkiste wie die ganze Welt. Wenn du Probleme hast, dann kann ich aber nicht sehen, dass du sie mit Jesus löst. Du betrinkst sie oder du betäubst dich. Und das ist so wichtig, dass wir das, was unser Herr uns anbietet, dass er nämlich mit uns eine ganz andere Möglichkeit hat, Probleme zu lösen. Das müssen wir dann leben. Das ist so wichtig. Esra hat ja etwas ganz Schönes gesagt. Ich hatte mich nämlich geschämt. Hast du das auch? Dass du den Herrn Jesus so liebst, dass du ihn nicht beschämen willst, dass du jetzt irgendwie mit der Welt tricksen willst. Ich weiß, dass es manchmal gar nicht so einfach ist. Manchmal lässt Gott uns ganz schön lange zappeln. Wir wissen, dass Gott nie zu spät uns hilft, aber manchmal, wenn wir ehrlich sind, denken wir schon so, Herr Jesus, deine Uhr geht irgendwie falsch. Hat deine Uhr die Batterie irgendwie verloren? Irgendwie, das ist falsch, ne? Kommst du immer noch nicht. Ne? Aber nein, Gott weiß um all die Dinge und wird das auch richtig machen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Wenn es menschlich gesehen aussieht, als ob unsere Lebenssituation aus ist. Vielleicht fühlst du dich momentan auch so. Deine Batterie war mal aufgeladen und du bist jetzt irgendwo vielleicht hier oder da oder du bist schon hier, K.O. Aber ich kann dir sagen, egal in welcher Situation du bist, der Herr hat immer Möglichkeiten, dass du wieder den Akku voll aufladen kannst. Ja, ja, wenn es menschlich gesehen aussieht, als ob unsere Lebenssituation aus ist, da gibt es ein Zitat, das ist so gut. Da steht, wenn wir merken, dass es ein Problem gibt, arbeitet Gott schon daran und die Lösung ist bereits unterwegs. Und das lass dir bitte nie rauben vom Teufel. Der Teufel, der will immer, dass du glaubst. Ja, wo ist der denn, dein Gott? Und dann lassen wir uns darauf ein. Ja, das stimmt, der lässt mich hier alleine. Wisst ihr, es ist ganz wichtig, dass wir immer wieder daran festhalten, dass es Gott gut mit uns meint und dass Gott uns liebt. Und auch wenn wir ihn nicht immer verstehen und wenn er uns in Probleme reinführt, er hat die Lösung, Bruder, Schwester. Verzweifle nicht. Du ringst nach der Lösung und manchmal haben wir das Gefühl, so jetzt ist Gott mit seinem Latein scheinbar auch am Ende. Nein, ist er nicht. Ist er nicht. Gott kann auch ohne menschliche Hilfe durchbringen. Das können wir lesen in 1. Könige, Kapitel 17, 2 bis 6. Ihr wisst, das geht um Elia, ja? Und ich lese uns das vor. Dann sprach der Herr zu Elia, geh von hier weg und ziehe nach Osten und versteck dich am Bach Grit, der zum Jordan fließt, trink aus dem Bach. Den Raben habe ich befohlen, dich zu versorgen. Elia machte sich auf und tat, was der Herr ihm befohlen hatte und blieb am Bach Grit, der zum Jordan fließt. Die Raben brachten ihn morgens und abends Brot und Fleisch und er trank aus dem Bach. Das ist Gottes Service. Ja. Der Elia hätte bestimmt auch gedacht, wo schickt er mich jetzt hin? Der hat den Bach gesehen, der war ja nicht dumm. Der hat gesagt, okay, ja gut, ein paar Tage werde ich hier wahrscheinlich trinken können, aber was soll ich denn essen? Und wisst ihr, Gott weiß um unsere Not. Und Gott hat dann sein Himmelspersonal geschickt, ja, die Raben, die mussten Lieferservice machen, ja. Und die kamen pünktlich, die kamen nie zu spät. Merkt ihr mal eins, Tante Gertrud hat mal gesagt, Gottes Raben fliegen auch heute noch. Ja, genau, Gott hat immer noch Möglichkeit. Merkt ihr eins, wenn du glaubst, alles geht aus, dann kann Gott zu jeder Situation das Licht in deinem Leben wieder anknipsen. Warte nur ab, er tut es. Manchmal nicht so, wie wir uns das wünschen, aber er wird jede Situation meistern können in deinem Leben, egal in welcher Situation du dich befindest. Denk an Elia. Elia hat sich völlig blind auf den Herrn verlassen. Und ich hätte gerne so ein Video gemacht. Damals gab es ja noch kein Handy, aber ich hätte das gerne mal aufgenommen. Als der so dachte, so, dann trinkt er aus dem Bach, das Wasser war wahrscheinlich gut, ja? Und dann hat er gesagt, so, jetzt kriege ich aber langsam Hunger. Und plötzlich sieht er oben, da fliegt was. Und dann versorgt ihn dieser Rabe. Vielleicht dachte Elia beim ersten Tag, naja, war Zufall. Der hat eine schwache Kralle gehabt, hat das Ding fallen lassen. Und am zweiten Tag merkt er, der kommt schon wieder. Der kommt in den regelmäßigen Zeiten. Ja? Merkt ihr mal, wenn Gott versorgt, dann versorgt er uns immer gut. Ja? Und ich kann in meiner Bibel nicht erkennen, dass in dieser Zeit, als der Rabe flog, dass Elia mal sagte, ich habe Hunger. Gott macht uns satt. Merkt ihr diesen Satz? Gott macht uns immer satt. Ja? Der Teufel nicht. Der gibt uns Salzwasser und je mehr wir davon trinken, desto durstiger werden wir. Aber Gott macht satt, weil er uns gutes Wasser gibt. Ja? Das Zweite. Gott weiß, was er tut. Ja, das glauben wir so alle, theoretisch. Aber wenn wir ehrlich sind, manchmal in unserem Glaubensleben denken wir manchmal, ich weiß nicht, ob der das jetzt wirklich gut mit mir meint. Ja? Gott weiß aber, was er tut. In Hiob Kapitel 1, die Verse 13 bis 22, da steht Folgendes. Eines Tages feierten Hiobs Kinder wieder einmal im Haus ihres älteren Bruders. Da kam ein Bote zu Hiob und meldete. Wir pflügten gerade mit den Rindern. Die Esel weideten nebenan. Da überfiel uns eine Räuberbande aus der Gegend von Saba und jagte uns die Tiere ab. Alle Hirten haben sie umgebracht. Nur ich konnte entkommen, um es dir zu melden. Das muss ein Schlag gewesen sein für diesen Hiob, der bestimmt für diese Leute auch betete. Das waren seine Angestellten. Und alle Hirten sind umgekommen. Das war schon mal die erste Katastrophe in seinem wirtschaftlichen System. Ohne Hirten keine Weide, wer soll auf die Schafe aufpassen und alles, ja? Dann geht's weiter. Im selben Moment stürzte schon ein anderer Bote herein. Ein Unwetter hat deine Schaf- und Ziegenhirten mitsamt den Hirten vernichtet. Nur ich habe es überlebt. Und jetzt bin ich hier, um es dir zu berichten. Oh, das ist eine tolle Botschaft. Ein Schlag nach dem anderen. Und dann steht, kaum hatte er ausgeredet, als schon der nächste Bote atemlos meldete, Nomaden aus Babylon haben unsere Kamelherden von drei Seiten überfallen und weggetrieben. Alle Hirten haben sie umgebracht. Ich bin der einzige Überlebende. Jetzt könnte man sagen, ja, nun mach doch mal eine Bremse, jetzt langt doch mal, oder? Dann geht's weiter. Im nächsten Augenblick kam wieder ein Bote an. Hiob, rief er, deine Kinder feierten gerade. Als ein Wirbelsturm aus der Wüste das Haus deines ältesten Sohnes erfasste und einstürzen ließ. Und das ist ein Satz, der haut mich jedes Mal um, wenn ich ihn lese. Alle deine Kinder liegen unter den Trümmern begraben. Sie sind tot. ich habe als Einziger dieses Unglück überlebt. Und da stand Hiob auf, zerriss sein Obergewand und schor sich den Kopf. Dann fiel er zu Boden und betete: Unbekleidet bin ich zur Welt gekommen und unbekleidet verlasse ich sie wieder. Herr, du hast mir alles gegeben und hast mir alles genommen. Ich will dich preisen. Obwohl dieses Leid über ihn hereinbrach, versündigte Hiob sich nicht. Kein böses Wort gegen Gott kam über seine Lippen. Wow. Also Geschwister, möge der Herr uns bewahren, dass wir das durchmachen. Ja. Möge der Herr uns bewahren, dass wir so ein Leid gehen. Ja. Gott weiß, was er tut. Da könnte man in dieser Lebenssituation ein fettes, fettes Fragezeichen hintermachen. Ja. Wisst ihr, ich glaube, in dieser Situation, ich wäre schon sicherlich sehr traurig, wenn meine ganzen Angestellten plötzlich tot wären. Ja. Aber spätestens, glaube ich, wo ich richtig zornig und böse auf den Herrn geworden wären, wenn meine ganzen Kinder auf einen Schlag nicht mehr da wären. Das war für mich das Schlimmste. Das wäre für mich das Schlimmste. Ich hätte mit allen, da hätte ich vielleicht noch sagen können, okay, damit kann ich leben. Aber merkt euch das mal, Geschwister. Wir lesen manchmal Hiob auch so schnell weg. Ja. Das ist schon grausam, wenn ein Elternteil ein Kind zu Grabe tanzt. Das ist für mich das Schlimmste, was es gibt. Aber dieser arme Kerl, der musste an einem Tag alle Zehen zu Grabe tragen. Das ist doch nicht normal, oder? Da könnte man doch denken, Herr, da hast du dich doch wirklich jetzt völlig verrechnet. Ja. Und dann seine Antwort darauf, und versteht ihr jetzt, warum dieser Hiob so ein Mann ist? Ja. Also ich werde ihn in der Ewigkeit, den werden wir ja da treffen, da werde ich ihn bestimmt mal fragen, Hiob, sag mal, wie konntest du diese Aussage überhaupt machen? Ja. Bin mal gespannt, was er darauf antwortet. Und hier in Psalm 68, Vers 20 steht: Gepriesen sei der Herr für seine Hilfe. Tag für Tag trägt er unsere Lasten. Ja, er trägt mit. Manchmal hast du vielleicht das Gefühl und sagst: Wo bist du denn, lieber Herr? Es gibt ja dieses wunderbare Lied Spuren im Sand. Das ist Gedicht, ja. Und wie oft ist es in unserem Leben so, dass wir manchmal das Gefühl haben: Ja, aber Herr, jetzt bist du aber nicht da. Wir beten und beten und beten und beten, vielleicht um Gesundheit, und es wird immer schlimmer, ja. Andere Menschen machen ein Gebet, Bob, die stehen fast vom Toten auf, ja, und ich bete mich tot, ja, für meinen Mann, für meine Frau, für meine Kinder oder für wem auch immer, und es passiert scheinbar nichts und du machst nichts. Warum machst du das? Und Geschwister, darauf gibt es nur eine Antwort: Wir wissen es nicht. Fang bloß nicht an, mit jemandem schlau zu sprechen, der durch Sonne leiden muss, ja, dann halt lieber den Mund. Die Freunde Hiobs hatten den Hiob den besten Dienst getan, als sie ihren Mund hielten. Und als sie angefangen haben, klug zu reden, da haben sie ihn noch mehr in die Not reingebracht. Wir müssen wieder lernen, mit den Weinenden zu weinen. Da steht nicht, den Weinenden Späße zu machen und Etzi-Betzi machen. Ja? Nein, wir müssen mit den Weinenden weinen. Und das haben wir als Christen oft verlernt. Ja? Und ich kenne so manche Pastoren, die bringen ganz fromme Sprüche in der Not. Ja? Aber wenn sie selbst betroffen sind, dann heulen sie schon, wenn sie einen Schnupfen haben. Ja? Aber in anderen Familien können sie dann immer schlaue Sprüche machen. Die sollten lieber ruhig bleiben. Ist oft besser. Und dann ist das Letzte hier am zweiten Punkt: Gott kann unsere Not anderen aufs Herz legen, so dass uns geholfen wird. Das habe ich in meinem Leben oft schon erlebt. In Jeremia Kapitel 38, die Verse 7 bis 13, da steht: Doch der Kuschiter Ebed-Melech, der erfuhr, dass Jeremia in die Zisterne geworfen war, schnell verließ er den Palast und eilte zum König, der gerade am Benjamins Tor Gericht hielt, und sagte zu ihm: Mein Herr und König, was diese Männer mit Jeremia gemacht hatten, indem sie ihn in die Zisterne warfen, war ein großes Unrecht. Er wird dort unweigerlich verhungern, weil es in der Stadt nichts mehr zu essen gibt. Da gab der König Ebed-Melech den Auftrag: Nimm 30 von meinen Männern mit dir und zieh Jeremia wieder aus der Zisterne heraus, bevor er stirbt. Ebed-Melech ging mit den Männern in den königlichen Palast, in den Raum unter den Vorratshaus, um von dort einige Stofflumpen aus alten, zerrissenen Kleidern zu holen. Diese ließ er an den Seilen zu Jeremia in die Zisterne hinab, legte den Kleiderfetzen um die Stricke unter die Achseln, sagte er. Als Jeremia bereit war, zogen sie ihn an den Stricken aus der Zisterne herauf. Daraufhin wurde Jeremia wieder im Wachhof gefangen gehalten. Ach, dieser Ebed-Melech, ja. Den, glaube ich, den werde ich in der Ewigkeit wiedersehen. Dafür werde ich Ihnen einen Kuss geben. Ich werde sagen: Ebed-Melech, du bist ein richtiger gläubiger Mensch. Dich lässt es nicht kalt, wenn jemand in der Zisterne ist und verreckt. Wir haben heutzutage so viele Christen, die sehen, dass andere in Nöten sind und nicht mehr rauskommen. Und anstatt ihnen zu helfen, anstatt Wege zu finden, sie rauszuholen, ja, da fangen sie noch an, Lasten auf diese Menschen zu legen. Ja, der hat selber Schuld, dass er da liegt und hätte er doch das nicht machen müssen. Ja. Wir brauchen ebenmählich Leute. Wir brauchen Leute, die ganz mit praktischen Dingen, also Lumpen, ja, das war ja eigentlich das, was man wegschmeißt. Merk dir mal eins, das macht Gott oft. Er nimmt die Lumpen deines Lebens, das, was eigentlich gar nicht brauchbar ist, das nimmt er, um anderen Menschen aus der Grube herauszuhelfen. Merk dir, das ist ganz wichtig in deinem Leben. Du brauchst nicht die gewaltige Tauseile und so, das brauchst du nicht. Gott macht aus dem Lumpen deines Lebens eine Rettung für die Menschen, die am Boden liegen. Und das darf dir Mut machen. Vielleicht sagst du, ich habe eine ganz kleine Kraft, ich kann gar nicht so gut reden, ist nicht so schlimm. Vielleicht sagst du, ich weiß gar nicht, wie ich da helfen kann. Ja? Aber wenn dein Herz noch pumpt und du hast ein Herz, was Fleisch ist, ja? Was nicht ein Stein geworden ist, dann wird Gott dir immer eine Idee schenken. Und es sind oft die kleinen Dinge, die so wichtig sind für Menschen. Manchmal nur ein kleines Wort. Ihr habt überhaupt keine Ahnung, was es für Menschen bedeutet, die am Boden liegen, einfach mal zu sagen, Schwester oder Bruder, ich bete für dich. Ich nimm deine Not mit von meinem Herrn. Allein dieser kleine Satz, und das können wir doch, oder? Wir können doch zumindest alle für andere beten, oder? Dann sag es doch den anderen. Schreib ihm doch eine Mail oder eine Nachricht oder eine E-Mail oder ruf ihn an oder besuch ihn und sag, Bruder, du bist nicht alleine. Wir werden für dich beten. Ich weiß auch nicht, wie es ausgeht, keine Ahnung, aber ich werde deine Not mit auf meinem Herzen nehmen und ich werde sie vor meinem Herrn bringen. Gott kann unsere Not anderen aufs Herz legen, sodass uns geholfen wird. Ich glaube, dass Jeremia in dieser Zisterne war und auch gebetet hat. Wahrscheinlich hat er zum Herrn geschrien, Herr, hilf mir doch. Ja, und vielleicht hat er gedacht, jetzt kommt ein Engel. Ja, vielleicht hat er gesagt, es kommt ein Engel oder so. Oder dass Gott selbst kommt zu ihm. Und plötzlich guckt er nach oben und dann sieht er, hä? Den kenne ich überhaupt nicht. Kleiderfetzen. Was machen die da oben? Jeremia, bist du da unten? Ja, wir helfen dir. Wer seid ihr denn? Ebed-Melech. Okay, woher weißt du das? Gott hat es mir aufs Herz gelegt. Ich glaube, das sind so die Momente, wo wir immer nur staunen können, wie Gott das unser Leben so positiv verändern kann. Wie oft lagst du in deiner Zisterne? Wie oft lag ich in der Zisterne? Ich habe manches Mal in meinem Leben gedacht, jetzt geht das Licht aus. Und dann sind Brüder oder Schwestern gekommen mit ihren Stofflumpen. Ja, war auch nicht viel los, aber die haben mich rausgeholt. Nicht, weil sie so stark waren, nein, weil der Herr so mächtig ist. Ich finde das so großartig. Und der letzte Punkt, den wir beleuchten wollen, ist der dritte Punkt. Und wenn wir unser weniges Gott anvertrauen, dann wirkt er Wunder. Das ist ein wichtiger Satz. Wenn wir unser weniges Gott anvertrauen, dann wirkt er Wunder. Und dieses Zitat möchte ich nochmal vorlesen. Göttliche Ziele werden auf göttlichen Wegen mit göttlichen Mitteln erreicht. Das ist einer der wichtigsten Zitate, die ich in meinem Leben gehört habe. Für mich sogar das wichtigste Zitat meines Lebens. Brenn dir diesen Satz in dein Herzen ein. Göttliche Ziele werden auf göttlichen Wegen mit göttlichen Mitteln erreicht. Das ist so wichtig. Ja? Und dieser Satz ist auch wichtig. Fange an, Gott gehorsam zu sein. Nur der Glaubende ist gehorsam und nur der Gehorsame glaubt. Ist auch ein wunderbarer Satz. Und Gott hat komplett andere Maßstäbe. Wir lesen in Johannes 6, Vers 9, 12 und 13. Hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Als die Leute satt waren, sagte er zu seinen Jüngern, sammelt auf, was übrig geblieben ist, damit nichts verderbt. Die Jünger sammelten die Reste auf, die von den 5 Gerstenbroten übrig geblieben waren, nachdem alle davon gegessen hatten, und füllten 12 Körbe voll. Da ist ein kleiner Junge, der hat ein Lunchpaket wahrscheinlich gemacht, seine Mama ihm das gegeben, und er sieht, Da geht er hin, der will vielleicht gerade essen und plötzlich sagt Jesus, ja, die müssen das zu essen haben. Und dann kommt vielleicht jemand und sieht das und der isst noch nicht, dieser Junge, ja, und wartet. Und dann sagt der Jünger, ja, da ist ein kleiner Junge, der hat 5 Brote. Also die haben genau gezählt, ne? 5 Brote und 2 Fische. Also ich bin jetzt kein guter Esser, aber das traue ich mir auch zu. Wenn der Fisch nicht so groß ist, 2, die esse ich glaube ich auch, 5 Brote. Ich weiß nicht, wie groß die Brote waren. Mein Junge, der kann mehr essen als ich, der wird es locker schaffen, ja. Aber das würde ich mir auch noch zutrauen. Aber doch nicht 5.000, oder? Da würde ich sagen, das ist doch lächerlich. Sieh mal, wenn Gott Wunder tut, benutzt er immer lächerliche Dinge, die du ihm gibst. Und deswegen kannst du Wunder erleben. Unser Problem ist, wir wollen Gott immer große Dinge tun, da kann er keine Wunder tun. Dein Glaube, der kann so klein wie eine Ameise sein. Wenn du diesen kleinen Glaube in die starken Hände Gottes nimmst, dann macht er aus diesem Ameisenglaube einen Elefantenglaube. Aber wir glauben erst, wir müssen so einen Elefantenglaube haben und dann, vergiss es. Vergiss es. Gott hat eine ganz andere Vorstellung von Maßstäben. Ja? Und ich finde das so klasse. Sieh mal, dieser kleine Junge, der wird erwähnt. Es gibt vielleicht viele kluge Jungs und andere Jungs auf dieser Welt und so, alles wunderbar. Aber dieser kleine Junge hat sein ganzes Lunchpaket in die Hand Jesu gegeben. Und das war für Gott so wichtig und so interessant, dass er gesagt hat, das muss mit in die Bibel, Johannes. Also die Szene musst du aufschreiben. Du musst den kleinen Junge erwähnen. Sieh mal, Gott hat einen Blick für das Kleine. Wir hätten den gar nicht wahrscheinlich gesehen. Wir hätten gesagt, dieser kleine Junge, den hätten wir gar nicht für ernst genommen. Erstmal dein Lunchpaket und alles gut. Aber Gott hat ihn ernst genommen. Und Gott hat auch nicht gesagt, das geht nicht. Jesus hat nicht gesagt, Leute, das geht nicht. Der Junge, der muss selbst essen. Nein, sieh mal, dieser Kleine hat alles gegeben und Jesus wollte ihm zeigen, Junge, du wirst gleich sehen, was ich mache. Übrigens bleiben 12 Körbe noch voll, da kannst du deine Mama noch was mitgeben und so. Wenn Jesus was macht, ja, dann beschenkt er uns. Und hier noch die letzten beiden Gedanken. Gott hilft uns, wenn wir seinem Wort gehorchen. Wieder gehe ich zu Elia, 1. Könige 17, die Verse 12 bis 16. Da antwortete diese Witwe, so wahr der Herr, dein Gott lebt, ich habe kein einziges Stück Brot mehr. Müsst ihr euch vorstellen, der kommt hin, Bachrit ist leer, der Rabe ist nicht mehr geflogen, jetzt schickt er ihn zu einer Witwe, die soll ihn ernähren. Jetzt kommt er dahin und die sagt, gib kein Brot mehr. Jetzt könnte Elia sagen können, also Herr, willst du mich jetzt flachsen oder was ist mit dir los? Ja. Im Topf ist nur noch eine Handvoll Mehl und im Krug nur noch ein kleiner Rest Öl. Ich habe gerade ein paar Zweige gesammelt, um diese Mahlzeit zu bereiten für mich und meinen Sohn. Wir werden essen und sterben. Doch Elia sagte zu ihr, hab keine Angst, geh und mach, was du gesagt hast, aber backe mir zuerst einen kleinen Laib Brot und bring ihn heraus, dann backe für dich und deinen Sohn. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf wird nicht aufgebraucht werden und das Öl im Krug nicht zu Neige gehen, bis zu dem Tag, an dem der Herr dem Land Regen schickt. Sie ging los und tat, was Elia ihr aufgetragen hatte. Und sie, Elia und ihr Sohn aßen viele Tage lang, denn das Mehl im Topf nahm kein Ende und das Öl im Krug ging nicht zur Neige, wie es der Herr durch Elia versprochen hatte. Ich weiß nicht, was du gemacht hättest. Wenn ich die Witwe gewesen wäre, ich sage, scher dich weg, ja, du bist so verrückt. Ich habe noch ein bisschen was und das esse ich jetzt mit meinem Kind und dann ist das vorbei. Merk dir mal eins, wieder eine wichtige Lektion in der Seelsorge Gottes. Wenn du etwas wieder erleben willst mit dem Herrn, dann muss alles aus der Hand. Die hat alles weggegeben. Die hat das Letzte, was sie hatte, wie dieser kleine Junge, in die Hand des Elias gegeben. Und die sagt, der Herr sagt. Und sie sagt, nur wenn der Herr das sagt, dann machen wir es. Merkt ihr eins, Gehorsam wird immer belohnt. Manchmal denkst du, wenn ich jetzt gehorsam bin, dann gehen bei mir die Lichter aus. Das ist so. Du bist im Geschäftsleben, ja. Und die Leute drängen sich fast auf, dass du sie irgendwie hinters Licht führst, ja. Du wirst es jetzt genau, jetzt mache ich eine Sache, gehe ich nach links und habe ich alles. Und dann machst du es nicht. Und denkst du, ja, jetzt ist alles vorbei. Das sind so die Momente, wo wir alles abgeben müssen. Und dann werden wir Wunder erleben, wie diese alte Witwe. Ja? Nicht nur, sie hat nicht nur Elia ernährt, sie hat sich ernährt und ihren Sohn ernährt und sie hat etwas, was wenige Witwen haben, sie steht in der Bibel. So ist unser Gott. Wir hätten diese alte Frau gar nicht beachtet. Die wäre für uns völlig unwichtig und Gott sagt, diese alte Frau, die werde ich benutzen, dass sie am 4.9.2022 darüber predigt. Es gibt so viele Witwen, die können reich sein und Einfluss haben, da spricht kein Mensch von. Aber diese Witwe, die ist eingetragen in der Schrift, ja? So ist Gott. Und das Letzte, wenn unsere kleine Kraft sich an einem starken Wort hält, an seinem starken Wort hält, öffnet sich ein Weg für uns. Einer meiner Lieblingsverse in der Bibel ist Offenbarung 3, Vers 8. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben, die niemand schließen kann. Merk dir eins in dein Leben. Wir werden oft in unserem Leben vor verschlossenen Türen stehen. Wir werden oft manchmal nicht wissen, was passiert jetzt. Wenn Gott sagt, ich öffne, dann brauchst du dir nie Sorgen machen, dass er dich durchbringt. Wenn Gott sagt, ich öffne eine Tür, brauchst du auch nie Angst haben, dass irgendein Mensch dir in die Quere kommt oder dass irgendein Dämon oder Satan selbst das aufhalten kann. Geht nicht. Denn Gott sagt, ich habe die Tür für dich aufgemacht. Dann bleibt die Tür auf. Das ist etwas Großartiges. Ich wünsche dir und mir, dass wir durch die heutige Botschaft neu Mut gefasst haben, dass wir in der Seelsorge Gottes wieder neu auch ihm vertrauen. Und zwar in allen Lebenssituationen, in der wir uns befinden. Und gerade dann, wenn scheinbar menschlich die Lichter ausgehen, darfst du dich immer daran erinnern, ist dein Gott immer fähig, das Licht anzuknipsen. Möge der Herr das in dein und mein Leben schenken. Amen.